Respekt voreinander. Gemeinschaft im Glauben. Gemeinsam auf dem Weg sein. Sich helfen, auf dem Weg zu bleiben. Das Ziel im Blick zu behalten. Nah bei Jesus zu sein. Ich glaube, diese Beschreibungen, die treffen ganz gut als Antwort zu auf die Frage, was macht Gemeinde aus? Intensiv unterwegs zu sein, Respekt voreinander zu haben, Gemeinschaft zu pflegen. Aber wenn wir so intensiv miteinander unterwegs sind, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass wir viel stärker, vielleicht manchmal sogar wie durch ein Vergrößerungsglas, weil wir so nah dran sind, die Fehler des anderen bemerken, dass sie uns auffallen. Das gehört auch mit dazu. Damit es aber dann innerhalb einer solchen Gemeinschaft weiterhin respektvoll zugeht und wir eine solche Gemeinschaft im Glauben nicht missverstehen und anfangen, sozusagen Aufpasser über den anderen zu spielen, damit diese ja nur nichts falsch machen, schreibt Paulus ein ganzes Kapitel dazu im Römerbrief. Und zwar Römer 14. Ich lese daraus ein paar ausgewählte Verse und beginne mit Vers 12. Römer 14, Abvers 12. Also denn, jeder von uns wird allein für sich selbst Gott Rechenschaft zu geben haben. Lasst uns also nicht mehr einander verurteilen, sondern eure Kritikfähigkeit richtet besser darauf, dem Bruder und der Schwester keinen Stolperstein und keine Falle in den Weg zu legen. Ich springe jetzt zu Vers 22. Wovon du persönlich überzeugt bist, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich schätzen kann sich, wer so handelt, wie es seiner Überzeugung entspricht und sich nicht selbst verurteilen muss. Ich habe als erste Überschrift folgende Wendung verwendet: gemeinsam, aber verschieden. Also denn, jeder von uns wird allein für sich selbst Gott Rechenschaft zu geben haben. Gemeinsam. Oft betonen wir ja in dem Zusammenhang, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam christliche Gemeinde bilden, christliche Gemeinschaft bilden, dann haben wir auch Verantwortung füreinander. Und wir fühlen uns dadurch berufen, andere vor Fehlentscheidungen zu bewahren, damit sie sich Gott gegenüber nichts vorzuwerfen brauchen. Wir haben die Sorge, dass wir uns selber schuldig machen, wenn wir sie nicht warnend wecken, warnend hinweisen. Und aus dieser Überlegung heraus sprechen wir dann in das Leben der anderen hinein. Stellen vielleicht sogar Forderungen auf, damit wir im Blick auf die Verantwortung vor Gott beruhigt sind. Das klingt doch fürsorglich. Nach gemeinschaftlicher Fürsorge. Aber ich finde es auffällig, dass Paulus hier genau das Gegenteil schreibt. Keiner wird für einen anderen Rechenschaft zu geben haben, sondern jeder nur für sich allein. Was heißt das für unsere Vorstellung von der gegenseitigen Verantwortung für den anderen? Heißt das, unsere gut gemeinte Kritik im Sinne des Aufeinanderaufpassens wird damit charakterisiert als grenzüberschreitende Überfürsorglichkeit? Puh, habe ich gedacht, Überfürsorglichkeit. Gleich steht einem das Bild einer überfürsorglichen oder einer überfürsorglichen Mutter oder eines überfürsorglichen Vaters vor Augen, die ihre Sprösslinge keinen Schritt ohne ihr wachsames Auge machen lassen. Ich vermute, keiner möchte in diesem Sinne übermäßig bemuttert werden. Und deshalb wehren wir uns dagegen aus Angst, bevormundet zu sein. Und ich bin überzeugt, dahinter steckt nicht nur der neuzeitliche Individualismus, der es auf die Spitze treibt, sondern auch bei Jesus finden wir solche warnenden Worte in diese Richtung. dass wir nicht einer für den anderen Vater oder Mutter werden sollen. Wenn ihr Matthäus 23 aufschlagt, dann lest ihr ab Vers 8, aber ihr sollt euch nicht ehrwürdiger Lehrer nennen lassen, denn ihr seid untereinander alle Brüder und Schwestern. Und nur einer ist euer Lehrer. Auch sollt ihr hier auf der Erde keinen von euch Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ich springe wieder über Vers 10 hinweg, Vers 11. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein. Anstatt also in die Rolle des fürsorglichen Vaters oder der fürsorglichen Mutter dem anderen gegenüber hineinzuschlüpfen, Mütter und Väter geben ja auch immer ihre kritischen Kommentare ab, ne, um ihre Kinder zu lenken. Stattdessen soll es um Begegnung auf Augenhöhe gehen. Gleich auf sein. Ja, nun könnte man natürlich meinen, wo ist denn da die Augenhöhe, wenn ich der Diener für den anderen sein soll? Ich bin doch nicht dein Diener, höre ich schon mal pubertierende Kinder sagen. Dann bücke ich mich ja vor dem anderen. Das ist keine Augenhöhe. Aber das, finde ich, gerade ist ja der Clou an dem, was Jesus hier uns anbietet. Wenn wir das alle gleichermaßen beherzigen, dann ist gar keiner benachteiligt und keiner niedriger gestellt. Wenn wir uns gegenseitig gleichzeitig dienen, dann bleiben wir auf Augenhöhe. Wenn man sich gegenseitig voreinander verbeugt, wie wir es gerade in der Präsentation gesehen haben, bleibt die Augenhöhe erhalten. Wenn wir uns miteinander als Schüler begreifen, anstatt zu wähnen, weiter zu sein als die anderen, dann frage ich als Mitschüler, sag mal, wie war das nochmal? Wie hast du das verstanden? Oder als Diener, wie kann ich dir in dieser Situation helfen? Was brauchst du? Und das ist das Gegenteil davon, sich ein Urteil über den anderen zu bilden oder zu erlauben. Tja, mögt ihr vielleicht jetzt einwenden, das bezieht sich doch bei Paulus nur auf Nebensächlichkeiten, so wie Fleisch essen. Liest ihr mal das Kapitel 14 richtig durch. Aber wenn es um ernstzunehmende Fragen geht, dann müssen wir doch andere zurechtweisen, oder? Nach dem Motto, die Probleme von denen damals, die möchte ich gerne haben. Wenn Paulus wüsste, das müssen ja damals ziemlich engstirnige Leute gewesen sein, die es ein bisschen genauer nehmen wollten als die anderen. Hoppla, was war das denn? Das war ja ein ziemlich scharfes Urteil. Engstirnig. Da ist jemand anders, macht sich um mehr Dinge ein Gewissen als ich, nimmt Bestimmtes so wichtig, dass er nicht darauf verzichten will. Oder jemand, eine andere sagt, ich mache einen großen Bogen, um nicht in Gefahr zu kommen, wie damals Menschen einen großen Bogen um Fleisch machten, damit sie nicht in Gefahr gerieten, fälle ich ganz schnell mein Urteil darüber und sage, naja, die waren vielleicht engstirnig, aber wir haben ganz andere Probleme. Aus meiner Sicht sind das noch nur Lappalien, Nebensächlichkeiten, die es geht. Für eine Lappalie können wir die Sache damals aber nur halten, wenn wir gar nicht nachfragen, was dahinter steckte. Es ging damals um die Frage, wir könnten sagen schlicht und einfach oder ganz grundsätzlich, ob man das Fleisch, was auf den öffentlichen Märkten zu kaufen war, essen durfte. Das Fleisch, das da angeboten wurde, von dem wusste man aber gar nicht, wer hatte das geschlachtet, wie wurde das geschlachtet. Also ist das nach den Regeln der jüdischen Gebote geschlachtet und aufbewahrt worden? Oder ist es vielleicht sogar in einem dieser vielen Tempel in Rom einem Götzen geweiht worden? Ja und, dachten die einen, interessiert mich nicht. Auch das höre ich schon mal von Teenagern pubertierenderweise. Interessiert mich nicht. Und wir denken vielleicht heute genauso. Machen uns keine Gedanken darüber. Sollen ja sogar Leute gehen, die Blutwurst essen. Wir machen uns keine Gedanken über diese Fragen. Wir halten Götzen für das, was sie sind. Hirngespinste, machtlose Hirngespinste von Menschen. Wir machen uns kein Gewissen darüber, ob ein Tier koscher geschlachtet wurde, ob es vollständig ausbluten konnte, weil wir an diese Vorstellung, dass in dem Blut das Leben steckt, nicht mehr anknüpfen können. Aber für die Christen damals war das etwas ganz Entscheidendes, weil sie vom Judentum geprägt waren, weil sie treu nach der Tora, dem Wort Gottes, leben wollten, und die würden solch ein Denken, wie wir das an den Tag legen, eine unentschuldbare Gedankenlosigkeit empfinden. Als eine unentschuldbare Gedankenlosigkeit empfinden. Denn für sie ging es nicht um Nebensächliches, sondern die Heiligkeit Gottes stand auf dem Spiel. Und diese Heiligkeit Gottes, sie wird deutlich an dem Unterschied von reinem und unreinem, und das auch im Alltag. Weil Gott rein ist, muss ich mich fernhalten von Unreinem. Einem heiligen Gott darf man nicht in unreinem Zustand gegenübertreten. Und wenn jetzt plötzlich behauptet wird, na, diesen Unterschied gibt es ja gar nicht, wie sollte sich Gott dann überhaupt noch in meinem Leben zeigen? Anders als das Alltägliche. Das muss ich doch anders, muss doch anders aussehen, muss ich doch anders anfühlen, wenn ich mit Gott in Kontakt bin, als im Alltäglichen. Wie soll ich dann auch meine Heiligung praktisch leben, wenn die Unterschiede keine Rolle mehr spielen? Wie finde ich denn Räume und Zeiten, die für Gott offen sind, im Unterschied zu Räumen und Zeiten, die für Gott verschlossen sind, weil sie schon viel zu vollgepackt sind und Gott da keinen Platz mehr hat? Oder was ist, wenn alles gleichermaßen rein ist, also wenn vor Gott alles gleichermaßen gültig wäre? Wird damit nicht das Leben gleichgültig, also beliebig? Es musste in den Ohren der damaligen Hörer oder Leser wie Gottlosigkeit klingen, dass Paulus sich auf die Seite derer schlägt, die sagen, von sich aus ist gar nichts unrein. Mit anderen Worten, es gibt gar keinen Raum und keine Zeit, zu denen Gott sich keinen Zutritt verschaffen kann. Im Gegenteil, lass dich von Gott überraschen, wo er dir alles begegnen kann, wie er zu dir sprechen kann, welche Lebensführung er segnen kann, welche Möglichkeiten er hat, dein Leben zu bereichern. Und Jesus drückt das ja ganze Jahr ein bisschen ausführlicher aus als Paulus hier nur mit einem halben Satz. Jesus sagt ja, es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt. Das ist es, was ihn unrein macht. Also schon Jesus betonte, ob wir gottgemäß leben. Das lässt sich nicht daran ablesen, ob ich Pflichten einhalte, sondern das merken wir daran, wie wir übereinander reden, was aus unserem Mund herausgeht. Ob wir gottgemäß leben, das merken wir daran, wie wir übereinander reden. Ich könnte auch sagen, ob wir respektvoll leben, merken wir daran, wie wir übereinander reden. Und das verändert für mich die Reihenfolge der Überschrift und auch die Betonung. Anstatt gemeinsam, aber verschieden, möchte ich sagen, verschieden, aber gemeinsam. Wir sind zwar verschieden, aber gemeinsam unterwegs. Das erste ist der Ausgangspunkt, der Ist-Zustand, unsere Verschiedenheit. Aber das zweite weist uns die Richtung, gemeinsam auf das Ziel zu. Die Betonung liegt auf dem Letztgenannten. Und auch Paulus leitet dieses Kapitel ja folgendermaßen ein mit dem Vers 1. Da sagt er, nehmt die Schwachen im Glauben an, aber nicht zur Beurteilung von strittigen Ansichten. Das Gemeinsame, das Paulus hier betont, das Paulus in den Mittelpunkt rückt, das Verbindende, das ist der Glaube. Nehmt sie im Glauben an. In diesem Kapitel wird der Begriff des Glaubens, so finde ich es, in zweifacher Weise verwendet. An erster Stelle steht der zentrale Glaube an die erlösende Wirkung des Kreuzestodes. Dieser Glaube an den Kreuzestod, der verbindet, der schafft die Gemeinschaft, der bringt uns in die Nähe Gottes. Und wenn ich mich in diesem Glauben bewege, dann hänge ich mich ganz dicht an Jesus, weil ich ihm folge und weil ich mich darauf verlasse, dass sein Tod am Kreuz für mich ausreicht, dass ich in Gottes Augen annehmbar bin, dass ich in Gottes Augen angenommen bin. Und dann im weiteren Verlauf des Kapitels geht es um unterschiedliche Überzeugungen in praktischen Fragen des Lebens. Auch hier leitet der Glaube, gibt so den Weg vor. Allerdings ist es ein Glaube, der ein wenig anders gefärbt ist. An zweiter Stelle steht der Glaube als Überzeugung. Auf der einen Seite die Überzeugung von Pflichten, die zum Glauben unbedingt dazugehören, und als Umkehrung davon die Überzeugung, dass Glaube nun doch frei ist von jeder Pflicht. In diesem Sinne stehen sich in der Gemeinde in Rom zwei Glaubensrichtungen diametral gegenüber. Diese Überzeugungen trennen. Und genau da hinein spricht Paulus sein klärendes Wort und betont, allein der rettende Glaube entscheidet, weil nur der verbindet. Und er drückt das nochmal mit anderen Worten aus und sagt, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. In diesem Glauben, in dem wir von Gott angenommen sind, darin sind wir eins. Darin besteht die Gemeinschaft. Nicht in der Übereinstimmung in unseren Ansichten oder unseren Bewertungen. Aber in diesem Glauben bedarf es dann eben auch der Rücksichtnahme oder des Respekts. Auch vor den anderen, die andere Überzeugungen haben. Denn, das führt Paulus dann weiter aus, obwohl es ja eigentlich neben dem Glauben an Kreuz und Auferstehung keinen Inhalt gibt, den ich brauche, um gerettet zu werden. Gilt das nicht für all diejenigen, die sich für einen Glauben entschieden haben, zu dem die Einhaltung von Pflichten auch dazugehört? Wenn sie, so sagt Paulus, die erkannten Pflichten missachten, dann ist für sie auch der Glaube, der rettende Glaube, gefährdet, der sie ans Ziel der Ewigkeit bringen sollte. Und das ist dann eben für sie keine Lappalie, sondern hat Auswirkungen auf ihren rettenden Glauben. Und in dem Zusammenhang stellt dann Paulus die Frage, was dient dann dem Frieden? Was dient dann der Erbauung, wenn das so ist? Na, Streitgespräche, mit denen ich dem anderen meine Einschätzung aufzwingen will, wahrscheinlich nicht. Was dient dem Frieden? Was dient der Erbauung? Ich habe mich gefragt und gemerkt dabei, dass für mich da noch was unklar, ungeklärt bleibt in dieser Beschreibung von Paulus. Es dient ja wahrscheinlich dem Frieden, wenn ich versuche, dem anderen nicht zu schaden. Aber für mich bleibt dabei ungeklärt, wie kann ich denn meiner Überzeugung treu bleiben, ohne dem anderen zu schaden, ohne ihm ein Anstoß zu werden. Und genauso eben dann umgekehrt die Frage, wie kann ich Rücksicht nehmen, ohne mich selbst verbiegen zu müssen. Das ist für mich ungeklärt in diesem Abschnitt. Muss meine Rücksicht so weit gehen, dass ich für mich auf meine eigene Überzeugung verzichte? Und vor allen Dingen und nicht zuletzt, wer entscheidet das eigentlich? Wer stark im Glauben ist und wer schwach im Glauben ist? Stark und schwach, das sind doch eigentlich auch wieder Urteile. Aber wenn doch im Urteilen richtet nicht, sagt Paulus, sagt auch Jesus, wenn doch eigentlich im Urteilen das eigentliche Problem liegt, dann muss ich doch konsequenterweise auch auf diese Unterscheidung verzichten. Dann kann ich nicht einteilen in stark und schwach. Was dient dem Frieden, was dient der Erbauung? Wenn ich das nicht entscheiden kann, ihr seid stark, ihr seid schwach, wenn das so nicht geht, dann gelingt das Gemeinsame doch wahrscheinlich nur dann, wenn wir gegenseitig Rücksicht nehmen und Zugeständnisse machen. Nehmt die Schwachen im Glauben an. Wenn wir das Schwache rausnehmen, nehmt einander im Glauben an. Oder uns selber einsetzen, jeder für sich, dass er zu den Schwachen gehört. Wie auch immer ihr das einfügen wollt. Aber das Zentrale in diesem Satz sind nicht die Schwachen, sondern der Glaube, der verbindet. Das bedeutet womöglich die Überzeugung und den Willen, den anderen stehen zu lassen. Nicht zu versuchen, ihn unbedingt von meiner Ansicht überzeugen zu wollen, sondern es auszuhalten, dass wir in unseren Überzeugungen und Bewertungen auseinander liegen. In der Beurteilung von verschiedenen Lebensfragen auseinander liegen. Aber deshalb müssen wir doch noch lange nicht als Gemeinde auseinanderfliegen. Wir müssen deshalb noch lange nicht auseinanderlaufen. Dass wir weit auseinander liegen, indem wir Dinge bewerten, beurteilen, das können wir aushalten, wenn wir gleichzeitig nah an Jesus bleiben. Wenn wir ganz gleich, welche Überzeugung wir haben, intensiv die Nähe von Jesus suchen, dann sind wir automatisch auch nah beieinander. Denn Jesus ist der Mittelpunkt. Und auf diesen Mittelpunkt sollen wir uns ausrichten. Unsere Aufgabe besteht also darin, uns immer wieder auf diese Mitte auszurichten, anstatt ja sozusagen uns von den Ecken her zuzurufen. Ich kann an die Ecke dieses Raumes gehen und sagen, komm mal hier hin in die Mitte. Eigentlich ist das ja eine Selbstverständlichkeit, dass das nicht geht. Aber vielleicht ist es wichtig, dass wir uns nochmal daran erinnern, dass da, wo wir stehen, nicht der Mittelpunkt ist. Und dass, wenn ich jetzt einen Kreis, einen Bogen um mich rumschlagen würde, ich vielleicht die Mitte noch treffe. Und dann sind die, die auf dieser Seite zu mir zugewandt sind, in der Nähe zur Mitte noch bei mir. Aber die auf der anderen Seite der Mitte sind schon draußen. Überzeugungen spielen sich immer am Rand ab. Aber in der Mitte geht es um Jesus. Das heißt um Vertrauen, um den Glauben daran, dass Gott mich annimmt, auch wenn ich versage oder auch wenn ich mit meiner Überzeugung daneben liege. In der Mitte erlange ich die Einsicht, dass es nicht meine Überzeugung ist, die mich annehmbar macht. Und deshalb ist es so wichtig, nicht zu früh die Grenzlinie zu ziehen, einen Bogen um mich herumzuschlagen. Nehmt die Schwachen im Glauben an. Die Pointe dieses Verses lautet für mich, weder die einen liegen richtig, die mehr Pflichten für nötig halten, noch die anderen, die die Freiheit betonen, sich befreit wissen. Beide können ganz falsch liegen. Aber beide können ganz nah bei Jesus sein, wenn sich beide Parteien nicht gegenseitig verurteilen. Jede Überzeugung für sich genommen ist für Paulus gar kein Problem. Er kann ja mit beidem gut leben. Er sagt nur, alles wird schief, wenn die beiden Seiten sich gegenseitig beurteilen. Auf der einen Seite hat es wahrscheinlich getönt, ach, was seid ihr engstirnig und kleinkariert, wir müssen euch wohl noch aus den Kinderschuhen heraushelfen. Das ist ja nicht Augenhöhe, ne? Das ist ja von oben herab. Und auf der anderen Seite hieß es, ihr unterscheidet euch doch nicht von den Gottlosen. Ihr unterscheidet euch ja gar nicht von der Welt. Wie kann Gott da in eurem Leben dabei sein? Paulus warnt an dieser Stelle, eure Kritikfähigkeit, euer Vermögen zur Kritik richtet besser darauf, dem Bruder und der Schwester keinen Stolperstein, keine Falle in den Weg zu legen. Ich verwende den Begriff Kritikfähigkeit hier ganz absichtlich, denn das Wort, das im Griechischen hier steht, krinein, daraus leitet sich das Wort Kritik ab. Und mit Kritikfähigkeit meinen wir ja Menschen, die es aushalten, dass ihr Verhalten von ihnen kritisiert wird, sie sich aber nicht als Person in Frage gestellt sehen. Das ist eine hohe Kunst. Und das lässt sich ziemlich leicht einfordern von anderen, dass sie doch die Kritik aushalten sollen, nach dem Motto, naja, das wird man doch wohl nochmal sagen dürfen. Paulus dreht den Spieß rum. Er fordert nicht ein, dass die Leute sich der Kritik unterziehen, sondern sagt, seid lieber selbstkritisch. Sei lieber selbstkritisch als anderen gegenüber. Paulus sieht die Gefahr, dass es um Prinzipien geht. Und wenn es darum geht, Prinzipien durchzusetzen, dann werden dafür manchmal Menschen geopfert. Du behalte den Glauben, den du hast, bei dir selbst vor Gott. Tja, nach all dem könnte man jetzt fragen, wie soll das dann noch gehen? Wie sollen wir dann noch Gespräche über Regeln und Normen führen? Lassen sich vorhandene Gegensätze dann überhaupt ausdiskutieren? Ja, ich glaube, es gibt sowohl das Recht als auch die Pflicht dazu, immer wieder neu die Gegensätze miteinander zu diskutieren, zu fragen, was erscheint uns allgemein gültig und woran orientieren wir uns. Aber die Gegensätze lassen sich nur dann vermitteln, wenn man bereit ist, einen Preis zu zahlen. Den Preis des Respekts voreinander und des Wissens, es gibt da keine schnellen oder einfachen Lösungen. Vermittlungen bei unterschiedlichen Sichtweisen kostet beide Seiten Respekt, fordert von beiden Seiten Respekt und eine Bereitschaft, sich auf einen Lernprozess einzulassen, sich selber auch als Schüler zu verstehen. Paulus fasst zusammen, selig, wer sich selbst nicht verurteilen muss, in dem, wozu er sich entscheidet. Damit beschreibt Paulus ja nicht die Position einer Beliebigkeit. Er sagt ja nicht, ihr müsst gar nicht wissen, warum ihr wie was macht. Er sagt nicht, es ist egal, was du machst, sondern hoffentlich hast du gründlich überlegt, gründlich geprüft, was für deine Position spricht. Du solltest wissen, wie du dein Tun und Lassen auch begründen kannst, anstatt dich irgendwann zwischendurch mal zu fragen, warum mache ich das denn so? Es ist also nicht egal, wie wir in Fragen des Glaubens entscheiden. Es ist nicht egal, wie wir täglich miteinander umgehen, ob wir Respekt voreinander haben oder nicht. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal, wie ich die Beziehung in meiner Partnerschaft gestalte, ob da der Respekt und die Augenhöhe noch vorhanden ist. Es ist auch nicht egal, wie ich in der Zeit lebe, bis ich diesen einen Partner fürs Leben gefunden habe und mich dann in der Trauung öffentlich zu ihm bekenne. Es ist nicht egal, wie ich im Streit mit Konflikten umgehe. Und es ist nicht egal, wie ich über andere rede. Es ist nicht egal, wie wir uns in grundlegenden Fragen entscheiden. Aber die Gefahr, das betont Paulus, und unsere Sünde liegt darin, dass wir uns auf das Fehlverhalten des anderen konzentrieren. Dass wir ihn verurteilen und nicht danach fragen, wie löse ich das für mich? Damit kann man ja ganz schön der eigenen Verantwortung ausweichen, wenn ich die anderen dabei ertappe, was sie falsch machen. Dann muss ich mich nicht damit beschäftigen, was gerade bei mir schief läuft. Wie wir übereinander reden, das ist das eigentliche Thema in diesem Kapitel. Wie wir unsere Kommentare über andere streuen und uns darüber ein Urteil über sie bilden oder erlauben, das ist das eigentliche Thema in diesem Kapitel. Darin liegt die Sünde, sagt Paulus, die Gemeinschaft des zentralen Glaubens zerstört. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, das umreißt die Mitte des Glaubens. In der Mitte bei Jesus, da geht es um das Vertrauen und den Glauben daran, dass Gott mich annimmt. auch wenn ich versage, auch wenn ich mit meiner Überzeugung falsch liege. In der Mitte erlange ich die Einsicht, dass ich nicht durch meine Überzeugung bei Gott annehmbar bin, sondern durch die Ungerechtigkeit, die Jesus am Kreuz widerfahren ist. Amen.